Seien Sie herzlich gegrüßt. Vielleicht gibt es ja einige, für die das schon die dritte Veranstaltung am heutigen Tag ist. Die wären allerdings enorm zu bewundern. Der Mensch Gottes Rebell, so heißt heute unser Thema. Ich weiß nicht, ob Sie eine Waldzecke kennen. Ich vermute, dass das die Viecher sind, bei denen man uns heute so dringend zur Impfung rät. Bin mir nicht ganz sicher. Eine Waldzecke ist ein unvorstellbar armes Lebewesen. Es hat keine Augen, nur einen allgemeinen Lichtsinn der Haut, der hell und dunkel signalisiert. Es hat kein Gehör und lebt also in einer völlig stummen Welt. Es hat keine Geschmacksempfindungen, vermag sauer und süß nur nicht zu unterscheiden. Sein Geruchssinn ist auf einen einzigen Reiz programmiert, auf die Buttersäure. Da sitzt nun unsere Zecke auf dem Waldboden und bekommt das Signal dunkel, und dunkel heißt emporklettern. Bis das Signal kommt hell, und hell heißt sitzen bleiben. Und da sitzt unsere Waldzecke nun, sie sieht nichts, sie hört nichts, bis plötzlich der Geruch von Buttersäure zu ihr emporsteigt. Das heißt, ein Reh läuft vorbei. Und das ist ein Schlüsselreiz, und dieser Schlüsselreiz heißt sofort, sich fallen lassen. Dann kann es gelingen, im allerbesten Fall, dass die Waldzecke auf dem Rücken des Rehs landet. Die Wärme bedeutet krabbeln und sich festsaugen. Wenn das nicht geraten ist, fällt die Waldzecke auf den Boden, das Signal heißt wieder dunkel, und dunkel heißt wieder klettern. Sollte es aber mal gelingen, dann saugt sich solch eine Waldzecke dort an dem Reh voll und vermag danach 18 Jahre ohne weitere Nahrungsaufnahme zu existieren. Eine Waldzecke. Ist das nicht eine unheimlich geschrumpfte Welt? Und doch würde ich mich hüten zu sagen, eine Waldzecke ist dumm. Sie ist mit allem ausgestattet, was sie zum Leben braucht. Alles läuft in den Bahnen des Instinkts vorprogrammiert, ganz selbstverständlich. Ich habe die Waldzecke als ein Beispiel für ein Tier genommen. Was ein Tier tut, das kann es auch, und was es kann, das soll es auch. Es ist also völlig unangemessen, dem Fuchs eine Moralpredigt zu halten: Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Nein, ein Fuchs ist dazu da, sich über andere Tiere herzumachen. Beim Tier ist das das Schöne: Sollen und Können ist eine große Einheit. Das Tier. Und nun der Blick zum Menschen. Beim Menschen geschieht, so wird uns auf den ersten Blättern der Bibel geschildert, etwas ganz anderes, nämlich die Menschwerdung des Menschen, das Herausgeholtwerden aus diesem Automatismus von Instinkt, Programm und Ausführung. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, an dem du davon isst, musst du des Todes sterben. Da ist zunächst die große, weite, souveräne Handbewegung Gottes. Alles steht euch offen und zur Verfügung. Und dann kommt ein Verbot. Von dem einen Baum sollt ihr nicht essen. Weite und Grenzziehung. Jetzt kommt das Entscheidende. Beim Menschen bricht durch dieses Verbot Können und Sollen auseinander. Das, was bei einem Tier nie der Fall ist. Der Mensch kann von dem Baum essen, aber er soll von dem Baum nicht essen. Folglich muss er fragen: Esse ich von dem Baum, esse ich nicht von dem Baum? Der Mensch wird aus der Instinktgebundenheit in Freiheit gehoben, in Entscheidung gehoben, in Verantwortung gehoben, in die Situation der Wahl gestellt. Gott will die Freiheit des Menschen. Darum dieses Gebot. An diesem Gebot kommt es heraus, du bist mein Geschöpf, willst du mein Geschöpf sein und bleiben. Er kann von dem Baum essen, aber er soll nicht. Wir haben das schon angedeutet, der Baum ist nicht irgendeine botanische Gattung, die wir kennen, zwischen Apfelsinen und Äpfeln. Die ganze Geschichte mit den Äpfeln ist ja ein permanenter Unsinn, vor allen Dingen in der bildenden Kunst. Dieser Baum meint die Grenze zwischen Gott, dem Schöpfer und dem Geschöpf. Und wenn der Mensch den Baum, die Frucht ergreift, dann greift er nach dem Reich, dem Bereich der Wirklichkeit Gottes. Willst du sein, was du bist, mein Geschöpf? Also noch einmal, Gottes Gebot und Verbot, man könnte ja fragen, hätte er das besser nicht sein gelassen? Gottes Gebot und Verbot stellt den Menschen überhaupt erst in den Bereich der Freiheit hinein und dabei geschieht Menschwerdung des Menschen. Freiheit haben wir gesagt und das ist natürlich ein großes Wort und einen Augenblick müssen wir dabei stehen bleiben. Freiheit, was könnte das sein? Die alten Griechen hatten eine schöne Geschichte, an der sie sich Freiheit klar machten. Das war die Geschichte von Herkules am Scheideweg. Da ist der berühmte Herr Herkules unterwegs und da stößt er plötzlich auf eine Weggabelung. Diese Einbahnstraße öffnet sich nach rechts oder nach links. Und nun, so wird erzählt, stehen rechts und links je eine attraktive Dame und die sagt, komm, folge mir nach. Irgendwas wird der Herkules ja jetzt machen müssen, denn seine Einbahnstraße ist zu Ende. Die eine Dame sagt, wenn du mir folgst, dann gebe ich dir Reichtum und Wohlergehen und Luxus. Und die andere sagt, wenn du mir folgst, führe ich durch die Schwierigkeiten, durch Anstrengungen, aber am Ende mache ich dich unsterblich. Also Luxus oder Ruhm? Wie der Herkules sich entschieden hat, ist klar, wenn er sich nicht für den Ruhm entschieden hätte, wüssten wir nichts mehr von ihm. Aber der entscheidende Punkt ist dieser, bevor er sich entscheidet, bevor er den rechten oder den linken Weg einschlägt, gehört der Herkules noch ganz sich selbst. Ist er in dem Niemandsland zwischen beiden? Er gehört völlig sich selbst. Das ist der griechische Gedanke von Freiheit. Autonomie. Ich gehöre mir und dann kann ich mich durch meine Wahl für diese oder jene Partei entscheiden, in diese oder jene Richtung gehe, aber ich tue es als einer, der wesenhaft sich selbst gehört. Das ist das griechische Modell. Das biblische Modell ist anders. Da wird gesagt, der Mensch hat bereits eine Mitte. Es gibt einen Menschen nicht im Niemandsland, sondern immer schon an einem bestimmten Standort und unter einer bestimmten Bestimmung. Der Mensch gehört als Geschöpf zum Schöpfer. Der Mensch bewegt sich, so wie ein Planet um die Sonne, so bewegt sich der Mensch um Gott herum. Und das ist sein Lebenselement. So ist er. Das Geschöpf gehört zum Schöpfer. Und Freiheit ist im biblischen Denken das bewusste Ja zu dem Lebenselement, zu dem ich gehöre. Man kann sich das auch an zwischenmenschlichen, menschlichen Beispielen ein Stück weit klar machen. Da gibt es auch Menschen, die unter einer großen Bestimmung leben, wo das Drinsein in einem Lebenselement dazu führt, dass man gar nicht anders kann. Oder können Sie sich einen Rembrandt anders vorstellen als mit Pinsel? Können Sie sich einen Bach anders vorstellen als an der Orgel? Da sagt der Hans zur Grete, ich kann ohne dich nicht leben. Das ist aber kein Diktat von außen, kein Zwang von außen, sondern das ist Ausdruck ihrer inneren Gemeinschaft. Ich kann ja gar nicht anders, das ist mein Lebenselement. Ohne dich kann ich nicht leben. Das wäre ein Beispiel für dieses biblische Denken. Ich könnte ein Beispiel aus dem Tierreich nehmen. Wo ist der Fisch frei? Wo kann der Fisch sich bewegen, hin und her schnellen? Im Wasser. Der Fisch ist im Wasser frei, aber das ist sein Lebenselement. Jetzt stellen wir uns einmal vor, da holt jemand einen Fisch aus seinem Lebenselement, dem Wasser, heraus und wirft ihn auf das trockene Ufer. Und daneben steht ein biologisch totaler Laie und er sieht, wie dieser Fisch um sich schlägt, wie er zappelt, wie er sich bewegt. Und dieser Laie würde sagen, ach, es scheint ihm ja wunderbar zu bekommen. Sein Lebenselement zu verlassen, das macht ihn erst recht vital. So vital habe ich ihn noch nie erlebt. Wer etwas von einem Fisch versteht, der weiß, das ist Todeskampf und Todeskrampf. Und er hat nichts Eiligeres zu tun, als den Fisch zurückzuwerfen, jene Forelle, nicht von der in dem Schubert-Lied die Rede ist, zurückzuwerfen in das Wasser und damit in die Freiheit. Freiheit heißt drin sein und drin bleiben im Lebenselement. Das ist das Erste, was wir festhalten. Griechisch ist Freiheit, ich gehöre mir selber. Und dann überlege ich, wo ich hin will. Biblisch heißt Freiheit, ich bleibe mit Bewusstheit dahin, wo ich gesetzt bin. Im Lebenselement, dass Gott mein Schöpfer ist. Freiheit ist das bewusste Ja zum Lebenselement. Dazu kann man sagen, das ist eigentlich kein Problem für den Menschen. Denn hier kommen drei Dinge zusammen. Die Überzeugung, Gott meint es gut mit mir. Gott liebt mich. Und aus dieser Überzeugung, Gott liebt mich, wächst das Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen wächst geradezu selbstverständlich das Drinbleiben im Lebenselement. Die Einheit von Überzeugtsein von der Liebe Gottes, er meint es gut mit mir, er sorgt für mich, von Vertrauen und Gehorsam. Der Mensch darf und soll bewusst und freiwillig seinem Lebenselement trauen. Nun wird uns in 1. Mose 3 etwas Seltsames erzählt, nämlich, dass da ein Wesen auftritt, das den Menschen zu verführen sucht, wozu denn? Sein Lebenselement zu verlassen. Unter dem Versprechen, das sei wahre Freiheit. Da ist von der Schlange die Rede. Manche sagen sehr direkt, die Schlange ist der Teufel. Das sagt das Alte Testament nicht. Sie ist ein Symbol für das Böse. Aber nicht einfach der Teufel. Eine andere Deutung ist, der Mensch habe sozusagen eine zweite Seite. Die tiefen Psychologen sprechen von dem Schatten des Menschen. Der Mensch führt da sozusagen ein Gespräch mit sich selbst, einen Dialog. Das zweite Ich des Menschen, aber so harmlos ist die Bibel nicht. Die dritte Deutung steht eigentlich im Text und sie ist die abgründige Deutung. Da kommt ein Geschöpf, dem eine besondere Intelligenz zugeschrieben wird, die Schlange, und die Schlange macht sich daran, ein anderes Geschöpf desselben Gottes, das mit ihm in demselben Lebenselement ist, da herauszuholen. Wie kann sie das? Wie ist das denkbar, dass ein Geschöpf ein anderes Geschöpf herausziehen will aus dem Lebenselement? Das ist kein Rätsel, das ist ein abgründiges Geheimnis. Wir kommen noch einmal darauf, warum prinzipiell in der Bibel das Woher des Bösen, die Herkunft des Bösen nicht erklärt wird. Und auch an dieser Stelle bleibt mit der Schlange ein großes Fragezeichen aufgerichtet. Die Sünde ist nicht ein Rätsel, das man auf eine Formel bringen könnte, sondern eben abgründiges Geheimnis. Ein Geschöpf reißt das andere vom gemeinsamen Schöpfer los. Das Sündigen hat der Mensch also nicht erfunden. So genial ist er nicht. Da kommt eine unheimliche Macht auf ihn zu und verführt ihn. Ganz kurz eine Überlegung, warum wird das Böse nicht erklärt? Wenn man das Böse erklären könnte, dann, was heißt überhaupt erklären? Erklären heißt, dass ich einen Vorgang ursächlich auf ein Es, auf eine Sache zurückführe. Und dann ist die Sache damit erledigt. Erklären heißt einen Vorgang auf eine Ursache zurückführen. Wenn ich die Sünde erklären könnte, dann könnte ich von mir wegzeigen und sagen, da, das und das, das war's, das hat's gemacht, das ist Schuld. Die Bibel sagt bewusst nicht, woher das Böse kam, denn es ist nicht interessiert daran, dass wir von uns wegzeigen und sagen, das war's, das ist Schuld, sondern dass wir auf uns selber zeigen, Buß und Betach, nicht erklären, sondern bekennen. Ich und meine Sünde, darum geht's. Sie werden nicht eine einzige Erklärung für die Sünde finden, sondern das wird immer wieder zurückgeschoben auf uns. Ich, Herr, bin vor dir schuldig geworden. Und so bleibt die Schlange hier auch stehen als das Rätsel, als der abgründige Riss im Ganzen der Schöpfung. Wie überhaupt die Entstehung des Bösen? Wie kann in einer von Gott geschaffenen Welt, unter der die Unterschrift steht, siehe, es war sehr gut, so etwas existieren? Wie kann so etwas entstehen wie das Böse? Darüber kann man lange spekulieren und es ist sehr interessant, darüber zu spekulieren. Das haben die Philosophen und die Religion massenweise getan, aber die Bibel sagt nein. Antwort gibt es nicht im Sinne einer Spekulation, die sagt sowas, sondern bei der Sünde bleibt es beim Bekennen. Ich und meine Sünden. Einen Augenblick wollen wir der Schlange und ihrer Strategie und ihrer Taktik folgen. Das ist ja ein tolles Gespräch, das Gespräch zwischen der Schlange und der Eva. Ich würde zwischendurch gerne eine Bemerkung machen, dass die Eva hinterher der Schlange folgt. Das geschieht nach einem langen, intensiven, zum Teil hochtheologischen Gespräch. Der Adam, dieser Trottel, der läuft einfach hinterdrein. Wenn also in der Geschichte jemand theologisch Widerstand leistet, dann ist das die Eva. Der Adam ist ziemlich langohrig in dieser Geschichte und er folgt einfach nach. Das ist ganz klar die Auffassung des Alten Testaments. Die Schlange kommt, man muss ja den anderen zunächst einmal motivieren, dass er gesprächsbereit wird. Da sagt sie, ach du liebe Eva, was bist du zu beneiden, du bist immer so in der Nähe Gottes. Und ich bin doch auch eine Kreatur und habe doch auch meine Interessen, auch wenn ich dumm und unwissend bin. Ich habe auch meinen Bildungsdurst. Ich hätte gerne von dir eine Information. Die Schlange stellt sich also da als schlecht informiert. Und wenn man mit einem anderen ins Gespräch kommen will, dann ist das eine nützliche Taktik, sich als schlecht informiert zu zeigen. Denn in jedem von uns steckt eine Art Schulmeister. Wenn der andere schlecht informiert, dann bin ich hoch motiviert, ihm die Dinge zu erklären. Die kluge Eva und die dumme Schlange, das ist die Ausgangsposition. Dazu kommt noch etwas. Die Schlange will nicht über die Planeten sprechen, sondern die Schlange kommt mit einer theologischen Frage. Und da ist nicht nur die kluge Eva motiviert, sondern auch die fromme Eva. Worüber spricht sie lieber als in kultivierter Weise über theologische Themen? Die kluge Eva und die fromme Eva. Und dann stellt die Schlange sich auch noch als unglaublich falsch informiert vor. In jedem steckt bei uns nicht nur ein Schulmeister, sondern auch ein Stück Gouvernante, der den anderen auf den richtigen Weg bringt und ihn korrigiert und zurechtweist. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Sind sie euch alle verboten? Jetzt muss sich die Eva verkämpfen. Jetzt ist das Gespräch in Gang gebracht. Zunächst einmal muss sie sich verkämpfen für Gott. Nein, nein, so ist das mit Gott nicht, so kleinkariert ist er nicht. Aber sie muss sich, und das ist interessant, ja nicht nur für Gott verkämpfen, sondern auch für sich, die Eva. So ein armes, eingeengtes Wesen bin ich nicht, dass ich nur von allen Bäumen nicht essen dürfte. Nein, umgekehrt, alle Bäume stehen mir zur Verfügung. Sie kämpft für Gott, aber sie kämpft gleichzeitig, die Sache verschiebt sich für sich selbst. Und die Schlange hat das hingekriegt mit minimalem Aufwand. Sie hat nur ein kleines Wörtchen in einem Satz an eine falsche Stelle gestellt. Wenn ich sage, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen, dann heißt das von keinem Baum. Wenn ich sage, nicht von allen Bäumen dürft ihr essen, dann heißt das wohl von anderen, allen, aber von einem bestimmten nicht. Was hat Gott gesagt? Nicht von allen Bäumen sollt ihr essen. Was sagt die Schlange? Ja, Gott hat doch wohl gesagt, von allen Bäumen sollt ihr nicht essen. Nicht wahr? Verführung wird mit einer sehr feinen Kanüle gemacht. Die Injektion ist sehr subtil. Und so kommt das Gespräch in Gang. Jetzt spürt man bei der Eva eine Verunsicherung. Wir essen von allen Bäumen im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Wer hat den gefährlichen Baum zuerst zur Sprache gebracht? Nicht die Schlange. Die Schlange hat allgemein von Bäumen geredet, aber von dem gefährlichen, dem faszinierenden, unheimlichen Baum spricht die Eva. Man muss bei der Gesprächsführung den anderen dazu bringen, dass er die Sache aufs Tapet bringt. Und so tut die Eva das auch. Und sie kämpft nun für die Rechte der Menschen. Wir essen von allen Bäumen. Das hat Gott uns erlaubt. So groß ist unser Freiraum. Wir sind ja schließlich Menschen. So kleinkariert sind wir nicht, dass wir so eingeschrumpft wären. Aber jetzt geschieht etwas Merkwürdiges. Es kommt eine Übertreibung dazu. Sie sagt, Gott hat gesagt, rührt den Baum auch nicht an. Davon ist vorher nicht mit einem Wort die Rede. Rührt den Baum auch nicht an. Jetzt merkt man, wie plötzlich dieser Baum faszinierend wird. Wie der Baum in die Mitte rückt. Wie der Baum geradezu magische Kraft gewinnt. Das ist das Zweite. Man muss erstmal Motivation schaffen, dann muss man Verunsicherung in Gang bringen. Und das Dritte, was die Schlange dann loslässt, ist der Sturmangriff. Jetzt kommt sie, nachdem sie vorher so bescheiden gefragt hat, mit harten, kalten Thesen. Ihr werdet keineswegs sterben, wenn ihr von dem Baum esst, sondern Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, da werden euch die Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Jetzt zeigt sich die Schlange plötzlich bestens informiert. Jetzt kann sie Aufklärung geben. Alles, was bisher geschehen ist, war Manipulation. Worüber gibt sie denn Aufklärung? Über die wahren Motive Gottes. Ja, dass Gott diesen einen Baum verboten hat, das liegt darin, er will sein Monopol wahren. An einer Stelle will er Gott sein. Gott hat es nicht gern, dass die Bäume neben ihm zum Himmel wachsen. Hinter Gottes Verbot steckt sein Egoismus, der sein eigenes Revier wahren will. Gott will euch das Beste vorenthalten. So ist das psychologisch bei den Geboten Gottes immer so. Wenn es da heißt, du sollst nicht Ehe brechen, dann sagt die Schlange, ja seht ihr mal, da hinter dem Zaun nicht Ehe brechen, da muss ein besonders faszinierendes Geheimnis wohnen. Und das faszinierende Geheimnis habt ihr noch nicht entdeckt. Das Beste hat man euch vorenthalten. Und dann gelingt es eben, einen Menschen dazu zu bringen, über den Zaun zu springen, um an diesem Wunder, von dem er bisher ausgeschlossen war, teilzuhaben. Jetzt ändert sich das Ganze also. Wir haben vorhin gesagt, Gottes Liebe, daraus wächst Vertrauen und Gehorsam. Jetzt wird aus Gottes Liebe Gottes Egoismus. Gott will im Grunde sich selbst und seine Gottheit und seine Herrschaft und deshalb setzt er Tabus. Daraus wächst bei der Eva Skepsis. Und aus der Skepsis wächst die Rebellion. Ich muss es doch versuchen, wie es da eigentlich aussieht. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist doch ein Faszinosum. Und jetzt steht der Satz da, da schaute Eva den Baum an. Ich habe eine bescheidene Zeichnung zustande gebracht. Dies sei die Urmutter der Menschheit. Hätte sie viel schöner malen müssen. Sie sei es. Das ist der Baum. Und hier ist eine Frucht. Ach, ich hab da. Ja, das ist der, das war bloß ein Kurs, nicht zu sehen und doch zu glauben. Also dies sei in einem rührenden Versuch, die Urmutter der Menschheit, die Eva, so wie sie auf den Baum und auf die Frucht liegt. Und jetzt geschieht dreierlei. Ich habe 1, 2, 3 dazu geschrieben. Da steht zunächst der Satz, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Das ist ein Schlüsselreiz. Dieser Schlüsselreiz trifft die Zunge der Eva. Gut zu essen. Das muss der Eva so gehen wie mir mit der Schokolade. Es gibt eine Faszination, die die Welt des Körpers, des Leibhaften, des Sinnenhaften, des Triebhaften trifft. In der Ebene wird sie erreicht. Das schmeckt so gut, ist doch herrlich. Das ist aber nicht das Einzige, was die Frucht auslöst. Da steht, dass sie eine Lust für die Augen wäre. Lust für die Augen heißt, das ist schön. Da kommt der Mensch als das ästhetische Wesen, das Schönheit liebt, ins Auge. Gemälde, Sonnenaufgang, ein Bach im frühen Morgenlicht. Hier wird neben den Sinnen jetzt die Seele angesprochen, das Ästhetische, das Schöne. Dann kommt noch ein dritter Satz. Und faszinierend an der Frucht ist, sie macht klug. Es wird also auch der Geist des Menschen aktiviert. Sein Denkvermögen, sein Interesse. Leib, Seele und Geist werden gepackt von dieser Frucht. Steht da eigentlich was Schlimmes? Es gibt in einer theologischen Abhandlung den Satz, das hört sich an wie eine Verteidigung des Menschen angesichts der Sünde. Was will er denn eigentlich? Die Griechen hätten gesagt, das Gute, das Wahre und das Schöne. Sünde ist also nicht im Dreck warten zunächst, sondern ist die Faszination, die die Sinne erreicht. Schmeckt gut. Die Seele erreicht, ist schön. Den Geist erfasst, macht klug. Und so wird sie erfasst, die ganze Eva. Die ganze Eva ist fasziniert, von dem Adam sprechen wir nicht, Der läuft einfach hinter seiner Eva drein. Das ist kein Ruhmesblatt. Aber immerhin bleiben die beiden beieinander. Was damit aber gesagt wird, ist, dass Sünde total ist. Sünde ist nicht etwas. Immer wieder hat man in der Kirche Sünde mit Sexualität in eins gesetzt. Das ist eine große Dummheit. Es gibt nichts am Menschen, was nicht von der Sünde ergriffen werden könnte, auch die Sexualität. Aber Sünde ist der ganze Mensch auch in seinen edelsten Bestrebungen. Schön, gut, klugmachend. Total ist die Sünde. Und wie viel essen von dem Baum? Von der Frucht? Eva und Adam. Das heißt also die ganze damals existierende Menschheit. Sünde ist ebenso total, also erfasst den ganzen Menschen, wie sie universal ist, die ganze Menschheit sozusagen auf einen Hauptnenner bringt. Und da kann man nicht sagen, Mozart nicht, aber Adolf Hitler. Darum geht es nicht. Es geht nicht um moralische Kategorien, die uns ja sofort und gleich plausibel sind. Was ist denn das Ziel dieses Abfalls von Gott? Von der Frucht fasziniert, greift sie nach ihr, nimmt sie zu sich, gibt dem Adam. Und so haben sie die Grenze ihres Geschöpfseins zu überschreiten versucht. Von dem Baum heißt, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das ist hebräisch, das muss ich einen Augenblick erklären. Die Hebräer haben keine Ganzheitsbegriffe. Die Hebräer haben zum Beispiel nicht das Wort Kosmos oder Weltall. Wenn Sie sowas sagen wollen, dann müssen Sie sagen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Immer durch zwei Vokabel wird im Hebräischen die Ganzheit ausgedrückt. Oder von den Leuten in Ninive wird gesagt, dass sie absolut ahnungslos sind. Da heißt es, sie wissen nicht rechts noch links. Nicht rechts noch links heißt gar nichts wissen. Also, wissen, was gut und böse ist, das ist nicht moralisch gemeint, sondern das meint die beiden Polaritäten, die miteinander das Ganze sind. Wir können also übersetzen, da werdet ihr alles wissen, alles wissen. Und das hebräische Wort für Wissen, Yada, meint nicht ein theoretisches im Kopf haben, wie man Vokabeln weiß oder den Lehrsatz des Pythagoras gerne wissen möchte, falls man ihn vergessen hätte. Sondern ja, da im Hebräischen ist immer etwas Praktisches. Alles Wissen heißt alles können, alles im Griff haben. Und nun verstehen wir, was hier faszinierend ist für den Menschen. Das ist wirklich sein wie Gott. Autonom sein, sich selbst das Maß setzen. Autark sein, von sich selber leben. Es geht hier um den Versuch des Menschen, sich selbst zu schaffen. Karl Marx hat ja einmal gesagt, der Mensch ist so lange kein Mensch, solange er sein Dasein einem anderen verdankt. Deshalb war Marx ein leidenschaftlicher Gegner des Gottesgedankens. Solange er sein Leben einem anderen verdankt, deshalb kommt der Marx ja auf eine merkwürdige Idee, der Mensch habe sich selbst geschaffen. Wodurch? Durch Arbeit. Da war wirklich nur Arbeit sein Leben. Also durch Arbeit erweiterte sich das Gehirn und bei dieser Gehirnerweiterung, Kraft Arbeit, kam es irgendwo zu dem Sprung, wo der Mensch die Tierheit verlässt und Homo sapiens wird. Der Mensch hat sich selbst geschaffen, das ist völlig klar. Der Schöpfungsgedanke ist unerträglich. Wer einen Schöpfer glaubt, der glaubt, dass er sich selbst im Entscheidenden nicht hervorgebracht hat. Der glaubt, dass er sich selbst verdankt. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Alles wissen, alles können, alles im Griff haben. Das wäre das. Die Sünde ist total und universal und sie ist nicht nur moralisch, sondern sie greift nach dem Ganzen. Und jetzt könnte man die Sünde beschreiben als die Erde. Die Wende ist, die Erde dreht sich um die Sonne, das ganze System dreht sich anders herum. Sünde ist eine kopernikanische Wende. Vorher, der Mensch bewegt sich um Gott herum. Wir haben gesagt, das ist seine Freiheit. Jetzt kommt die kopernikanische Wende. Der Mensch rückt ins Zentrum, die Wende. Und bei Gott ist zweierlei möglich. Entweder bestreitet man ihn überhaupt, dann entsteht der abendländische Atheismus, den es ja in verschiedenen Variationen gegeben hat. Oder es gibt eine frömmere Form, da lässt man Gott durchaus mitspielen. Nur muss Gott jetzt um den Menschen kreisen. Das ist die kopernikanische Wende. Erst hat der Mensch sich um Gott bewegt. Gott war das Zentrum. Sünde ist die kopernikanische Wende, bei der ich Zentrum des Systems werde. Und Gott existiert entweder nicht oder aber er existiert zu meinem Nutzen. Etwa als Planierraupe. Lieber Gott, ich habe da so meine Pläne in meinem Leben und da gibt es doch so einige Hindernisse. Mach das doch eben weg, dafür bist du da. Man kann Gott benutzen als Rauschgift. Hai will man werden. Da gibt es Gruppen, die sagen, Jesus ist besser als Rauschgift. Wird man noch ein bisschen mehr Hai. Man kann Gott als Waschlappen benutzen. Ab und zu hat man das Bedürfnis, ein wenig sich zu säubern. Ein bisschen seelische Hygiene, das ist doch da. Der Voltaire hat gesagt, pardonnez, c'est son métier. Vergeben, dafür gibt es Gott. Das ist sein Beruf. Gott ist zum Vergeben gut. Gott ist nützlich. Er treibt seelische Hygiene. Man kann Gott auch als Gummiknüppel benutzen, auch in der Pädagogik. Bin, dann. Und dann kommt Gott als der Richter. Man könnte sagen, ich nehme zwei englische Worte, weil das Deutsche benützen und brauchen und gebrauchen etwas schwierig sind. Die Engländer haben das Wort to need God, das heißt Gott nötig haben. Gott brauchen, das ist das eine Modell. Søren Kierkegaard hat gesagt, die größte Vollkommenheit des Menschen ist, dass er Gott braucht. Und je mehr wir mit Gott leben, desto mehr brauchen wir ihn. Es gibt ein anderes englisches Wort, das heißt to use God. Wie muss man das übersetzen? Gott gebrauchen, Gott benutzen, Gott für seine eigenen Zwecke benutzen. Also zwischen to need God und to use God ist die kopernikanische Wende. Ich habe hier eine Formulierung Luthers aufgenommen. Für Luther ist Sünde mit einer lateinischen Formulierung utideo, sich Gottes bedienen zu irgendwelchen Zwecken. Die fromme Variante ist, dass Gott in meinem Leben die erste Geige spielt. Erste Geige ist ja schon was. Da sitzt der Konzertmeister. Der Konzertmeister ist derjenige, dem der Dirigent zu Beginn des Konzerts die Hand drückt und damit das Orchester begrüßt. Der Konzertmeister ist derjenige, der aufsteht und den Ton angibt und das Orchester im Grunde repräsentiert. So. Lassen wir Gott in unserem Leben die erste Geige spielen? Ist das to need God oder to use God? Wo gehört sie? To use God, denn was bin ich? Wenn Gott die erste Geige spielt, bin ich der Dirigent. Und dann gebe ich Gott die Einsätze und sage, jetzt aber bitte, bitte präzis, präzis. Jetzt auf das erste Viertel mit Akzent und dann ein schönes Crescendo und jetzt ein Piano. Und jetzt Pause für die Streicher. Jetzt will ich das Blech haben. Wenn ich am Dirigentenpult sitze, dann ist Gott derjenige, der nach meinen Händen zu funktionieren. Gott kann immer noch die erste Geige spielen. Also, wenn Gott in unserem Leben die erste Geige spielt, dann ist das eine Umschreibung für in der Sünde stecken. Gott benutzen. Gott als Mittel für unsere Zwecke benutzen. Ich nehme ein paar Vokabeln, die Theologen geformt haben für Sünde. Mittelpunktshaltung. Das nimmt genau das auf, was da steht. Ich stehe im Mittelpunkt. Oder Selbstherrlichkeit. Ich selber bin der Herr. Oder Selbstbehauptung. Ich mache mich zum Haupt des ganzen Systems. Noch einmal einen Satz von Luther. Der Mensch kann nicht wollen, der sündige Mensch, dass Gott Gott sei. Er kann durchaus noch wollen, dass Gott sei. Aber dann muss Gott so sein, wie ich ihn brauchen kann. Und er muss mir einleuchten. Er muss mir ethisch zugänglich sein. Er muss mir im Alltag zugänglich sein. Er muss mir intellektuell zugänglich sein. Das hieße also, ich kann wollen, dass Gott sei. Aber dass Gott Gott sei, das heißt, dass er der Herr ist über mein Leben, auch wenn er Wege führt, die meinen Ideen völlig widersprechen. Das kann der Mensch von Hause aus nicht wollen. Der Mensch kann nicht wollen, dass Gott Gott sei. Das eine haben wir schon gesagt und fassen es nochmal zusammen. Sünde ist also nicht einfach das moralisch Böse, silberne Löffel zu klauen oder Menschen zu vergewaltigen, sondern Sünde ist das falsche Vorzeichen vor allem. Der Satz, den die Reformatoren in ihren Bekenntnisschriften am meisten zitiert haben, ist ein Satz aus Römer 14, der heißt, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Da kann man ruhig ein Verdienstkreuz für bekommen oder einen Nobelpreis. Da kann man ruhig als Helfer der Menschheit auf einer Briefmarke erscheinen. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Wir müssen uns also gründlich verabschieden davon, dass Sünde von Hause aus etwas Moralisches wäre. Sünde ist das falsche Vorzeichen vor dem ganzen Modell. Wenn man das falsche Vorzeichen setzt, dann läuft natürlich auch in dem Modell vieles daneben. Dann kommt aus der Sünde im Singular, kommen die Sünden. Dann gibt es so Prozesse, wie wir das jetzt gerade wieder erleben, dass da Frauen aus dem Osten mit Gewalt hereingeholt werden und zu Prostituierten gemacht werden. Das ist Sünde in ihrer hässlichen, schäbigen Form, in ihrer abscheulichen Form. Aber die Sünde hat auch glanzvolle Form. Sünde ist nicht das moralisch Böse allein, sondern das falsche Vorzeichen vor allem. Das ist also wichtig, Sünde ist kein moralischer Begriff. Bei der nächsten Formel möchte ich etwas sagen über die Folgen der Sünde. Das Ganze ist ja im Grunde wie ein Prozess gemacht. Erst geschieht die Untat und dann wird die Frage erforscht und dann kommt der Richter, dann kommt ein Verhör und dann kommt eine Bestrafung. Was sind die Folgen der Sünde? Das Erste, was gesagt wird, da wurden den beiden die Augen aufgetan. Hat die Schlange die Wahrheit gesagt? Ja, eben die halbe Wahrheit. Wissen Sie, was eine gute Lüge ist? Eine gute Lüge ist hochprozentig mit Wahrheit durchsetzt. Eine absolute Lüge können Sie niemand verpassen. Also eine Lüge zu 95% mit Wahrheit aufgefüllt, das ist was als Lüge. In der Tat, es werden Ihnen die Augen aufgetan. Aber was sehen Sie da? Da stellen Sie fest, dass Sie nackt sind. Ja, das ist eigentlich wie ein Treppenwitz erzählt. Jetzt sollte man erwarten, jetzt sehen Sie die innersten metaphysischen Geheimnisse des Kosmos. Jetzt sehen Sie die Uressenzen der Wirklichkeit. Was sehen Sie? Sie sehen, dass Sie beide bloß sind. Und es bricht die Scham auf. Sich schämen. Das gehört nun zum Menschen, die Scham. Die Scham bedeutet, dass der Mensch aus der Selbstverständlichkeit und Einfalt herausgerissen ist, dass er nicht auf sich selber stehen kann, vor dem anderen nicht bestehen kann, dass er rot wird über sich selbst, dass er so etwas braucht wie eine Intimsphäre. Wir brauchen Distanz. Das Schamgefühl, man muss es pflegen. Ich meine also, dass es etwas Gutes ist, dass uns die Scham gegeben ist. Ich glaube, das gewaltsame Austreiben der Scham an den FKK-Stränden ist ein Irrtum. Scham ist etwas, was wesenhaft zum Menschen gehört, wie seine Intimsphäre. Es gibt zwei Bereiche, so könnte man sagen, wo die Scham schweigt. Das eine ist in der Aufgipfelung der Begegnung zwischen Mann und Frau. Da wird die Scham durchbrochen und da wird die Scham überwunden, da ist es lustvoll, dass die Scham weicht. Und es gibt einen zweiten, ganz anderen Bereich. Dies ist das ganz persönliche, ganz subjektive, ganz existenzielle. In der Aufgipfelung der Liebe schweigt die Scham. Und an der anderen Stelle, das ist das ganz Objektive, bei der Untersuchung durch einen Arzt, wo objektiv Befunde erhoben werden, ist die Scham nicht am Platz. Das sind die beiden Phänomene, wo die Scham beiseite gestellt wird. Aber sonst gehört die Scham zum Menschen, zu dem Menschen, der jetzt verletzlich geworden ist. Was macht er jetzt, dieser Mensch? Er wird zum Erfinder. Er erfindet die Textilindustrie. Die Aktion Feigenblatt. Sitzt er da und macht sich Schürze aus Feigen, denn er schämt sich doch so. Ja, das ist das Große, was dabei rauskommen soll. Ihr werdet sein wie Gott. Es werden euch die Augen aufgetan. Und da sitzt er nun und heftet mit welchen Methoden auch immer Feigenblätter aneinander. Das Zweite, was ihn packt, ist die Heidenangst. Es hätte doch jetzt etwas geben müssen, was man einen Rivalenkampf nennt. Da kommt Gott, so wird ihm erzählt, abends durch den Garten, geht spazieren, unterhält sich mit seinen beiden Menschen. Jetzt hätte der Adam doch vortreten müssen und sagen, was hast du hier noch zu suchen? Das ist mein Territorium. Dann hätte es einen Rivalenkampf geben müssen. Was macht Gott stattdessen? Er sieht die beiden nicht. Dann guckt er nach rechts und links. Wo sind sie gelandet? Hinter den Büschen stecken sie irgendwo. Das ist die Heidenangst. Die Heidenangst ist etwas völlig anderes als die Gottesfurcht. Die Heidenangst ist eine Angst, wo Gott unberechenbar, ungeheuerlich, geradezu dämonische Züge bekommt. So sitzen die hinter den Büschen. Das ist eigentlich auch wieder solch ein Witz. Ja, die Sünde hat nichts Großartiges an sich. Es ist im Grunde ein albernes Unternehmen, Aktion Feigenblatt und Heidenangst. Der nächste Satz ist, ich bin nur Objekt, ich bin nur eine Sache. Da fragt Gott die Eva, warum hast du von dem Baum genommen? Da sagt sie, wieso ich? Es gibt doch gar kein Ich. Da ist eine Schlange gekommen und die hat so was Schönes gesagt, was sollte ich da machen? Das heißt, worauf verzichtet der Mensch? Auf das, was den Menschen zum Menschen macht, sein Personsein, sein Ich-Sein, seine eigentliche Existenz. Und Adam, das Trottel, läuft wieder nur hinterher und macht genau dasselbe. Ich bin ja gar nicht zurechnungsfähig. Es sind immer die Verhältnisse. Es sind die falschen Freunde. Es sind die Gene. Es sind die sozialen Umstände. Es gibt eine schöne Anekdote von Friedrich dem Großen, der habe einmal ein Gefängnis besucht. Und da habe er sich jeden vorführen lassen und habe ihn gefragt, warum er denn hier einsitze. Und da habe der gesagt, ja, ich gehöre wirklich nicht hierhin. Wenn Sie meine Mutter gekannt hätten. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, ich hatte so schlimme Freunde. Und der Dritte sagt, Majestät, Sie kennen ja sicher noch Sigmund Freud nicht. Aber es ist das S, das in mir wühlt. Und jeder erklärt, dass er eigentlich mit der Sache nichts zu tun hat. Nur einen findet Friedrich der Große, der sagt, Majestät, ich sitze hier, weil ich schuldig bin. Darauf lässt Friedrich der Große alle antreten und sagt, meine Herren, es ist erstaunlich. Sie sind ja alle makellos. Und da gibt es einen, der ist schuldig und ist ein Bösewicht und ist ein Schlimmer. Ich kann es nicht zulassen, dass der eine sie verdirbt. Also werden wir die Sache jetzt klar regeln. Der eine muss weg. Weg muss der eine und sie kehren wieder ins Gefängnis zurück und da sind sie unter sich. Und dann sind die Guten unter sich und der Böse kann sie nicht vergiften. Das ist jene Idee, ich bin nur Objekt. Ich bin nur eine Sache. Und dann kommt etwas Eigenartiges. Wie war das mit Adam und Eva? Wir haben von der jauchzenden Bewillkommnung gesprochen. Ja, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Endlich was Rechtes. Was sagt der Eva jetzt, der Adam jetzt im Blick auf seine Eva? Das Weib, das du mir gegeben hast, hat mich verführt. Ja, ich bin doch nicht schuldig. Guck dir die an. Guck sie dir genau an. Also das musste doch passieren. Und jetzt kommt noch etwas dazu, ein Amoklauf gegen Gott. Das Weib, das du mir gegeben hast, der hätte nicht Besseres erfinden können. Dieses Wesen, das du mir da gegeben hast, das musste mich doch ins Unglück führen. Der Mensch denunziert den anderen vor Gott. Ich finde, das ist eine in dieser Geschichte eine tiefgreifende Analyse dessen, was geschieht bei den Folgen der Sünde. Die Scham, die Angst, der Versuch, ich bin doch nur ein geschobener Gegenstand, ein S, Subjekt sind irgendwelche anderen Größen, die Denunzierung des Partners, der ist eigentlich schuld. Und am Ende muss man die Sache ganz hochhängen. Am Ende muss man die Sache bei Gott selbst festmachen. Ich bin nicht ich, ich bin nur ein Es. Und das ist nun das Erstaunliche, dass Gott festhält. Gott hält fest und sagt, weil du das getan hast, nicht weil du jetzt ein Es bist, sondern weil du das getan hast, Sünde ist also im christlichen Glauben nicht eine Auffassung, die den Menschen klein und dreckig macht. Sondern wenn ich von jemand sage, Sünde, Sünder ist er, dann sage ich, er ist ein verantwortlich, völlig zurechnungsfähiger Mensch. Ein Mensch, der ein wirkliches Du und ein wirkliches Ich ist. Die Sünde spricht in bestimmter Weise, in Anführungsstrichen, von der Größe des Menschen, von der Würde des Menschen, von seiner Qualität. Die Sünde nimmt den Menschen ernst bis ins jüngste Gericht hinein. Sünde macht den Menschen nicht klein. Gelegentlich hört man das von Psychologen, ich kann das Reden von der Sünde nicht hören. Ja, was sagen Sie stattdessen? Sünde redet davon, dass der Mensch, auch wenn er das bestreiten will, Subjekt ist, Verantwortliches. Sünde ist sozusagen, die Rede von der Sünde ist Garant für die Menschenwürde. Das ist vielleicht ein merkwürdiger Satz, aber in der Sünde, in der Rede von der Sünde ist die Menschenwürde geborgen und gut aufgehoben. Dann kommt ein dreifacher Fluch. Und dieser Fluch ist ein interessanter Vorgang. Zunächst einmal trifft der Fluch die Schlange. Wer oder was die Schlange ist, das können wir nicht sagen und noch weniger können wir sagen, was hier eigentlich geschieht. Jedenfalls wird die Schlange aus der Gemeinschaft der Tiere exkommuniziert. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Sie wird sozusagen ausgeschlossen. Das ist das Wort über die Schlange. Dann kommt ein Wort über die Eva. Aber das ist nun wichtig. Die Eva wird nicht verflucht. Es ist nicht so, dass der Mensch verflucht würde, sondern dieses Gerichtswort Gottes, und das ist nun eine schwierige Sache, trifft den innersten Lebensbereich, in dem der Mensch steht. Und der innerste Bereich, in dem eine Frau steht, ist in der biblischen Antike die Mutterschaft. Das ist ihre Erfüllung. Wir brauchen nicht über kulturelle Veränderungen zu reden, aber das ist hier das Grundmodell. Das ist das, was die Frau zur Frau macht. Und jetzt heißt das, dass sie mit Schmerzen gebären wird und dass sie in Lebensgefahr dabei gerät. Und dann kommt noch ein unheimlicher Satz. Dein Verlangen wird nach deinem Manne sein und er wird dein Herr sein. Da haben Sie die ganze unheimliche Geschichte der Gewaltherrschaft der Männer über die Frauen, der Prostitution der Frauen, der Vergewaltigung der Frauen. All diese steckt in dem Satz dran, die Frau trägt vertrauensvoll und hoffend ihre Liebe dem Mann entgegen. Dein Verlangen wird nach deinem Manne sein und er wird dein Herr sein. Da kommt der brutale Schlag. Das heißt, in diesem doppelt innersten Bereich, in der Mutterschaft und in ihrem Frausein, in ihrem Begegnen, wird sie getroffen. Dort hinein stößt es. Das geht bis auf den heutigen Tag. In Varianten. Man könnte schlimme Beispiele dafür erzählen, wie der Adam die Eva tyrannisiert. Der Adam wird aber auch getroffen. Und zwar wird wiederum der Adam nicht selbst verflucht, sondern von dem Adam wird gesagt, Adam und Adama, die beiden gehören zusammen, die lebten sozusagen in einer Symbiose, der Ackerboden und der Adam. Jetzt wird gesagt, der Ackerboden schließt sich vor dir zu. Dornen und Disteln wird er dir tragen und im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Das ist die ganze Geschichte der Frustration über der Arbeit. Da hat man irgendwas versucht und hat Liebe investiert und Fantasie investiert und das Ganze zerbricht und geht daneben. Das gehört dazu. Ich möchte formulieren, das ist eigentlich das Gesetz der Ambivalenz. Der Ambivalenz. Das heißt, was immer wir Menschen erzeugen, Ambivalenz heißt, etwas ist doppelwertig, da ist immer Plus und Minus dabei. Wir können die Atomkraft entdecken. Die Entdecker der Atomkraft waren fasziniert und glücklich, ja glückselig, als sie entdeckten, wie viel Energie man damit schafft. Ich war, das beginnt schon vor der Atomkraft mit dem großen Nobelpreisstifter Alfred Nobel. Alfred Nobel hat den Sprengstoff entwickelt, um seinen schwedischen Bauern zu helfen, jene Baumstümpfe aus dem Boden herauszuholen. Und dann hat er entdeckt, dass der Sprengstoff, den er so im guten Sinne entwickelt hat, benutzt wird, um Menschen in die Luft zu sprengen und Kriege zu führen. Und in seiner Verzweiflung über dem, was er doch so gut gemeint hat, nicht Gott vergebe uns das, was wir gut gemeint haben. Nicht nur das, was wir Böses gemeint haben, auch was wir gut gemeint haben, geht manchmal in schrecklicher Weise daneben. Und um dem ein wenig zu steuern, hat er den Friedensnobelpreis eingesetzt, aus seinem riesigen Vermögen. Ambivalent, der Sprengstoff, ja, es ist etwas Herrliches, wenn man damit diese schwierige Arbeit der Schimpfe, sie zu befreien, aber was gleichzeitig Vernichtung des Menschen. Mit der Atomkraft, wir brauchen das nicht zu vertiefen, ist es ein Ähnliches. Sie können nehmen, was Sie wollen. Ich bin immer tief ergriffen, wenn ich ein Medikament bekomme. Diese Medikamentenzettel sind Sachen, die wirklich in mir jedes Mal einen gewaltigen Ärger erzeugen. Also in den 50er Jahren, da enthielten die Medikamentenzettel erst eine ausführliche Beschreibung der Wirkweise dieses Medikaments. Das macht es, das macht es, das macht es. Und ich war hinterher eminent belehrt. Heute werde ich überhaupt nicht belehrt. Da steht ein medizinischer Begriff für das und das ist das gut. Und dann kommt ein Riesenkatalog über Nebenwirkungen. Lesen Sie das nicht. Lesen Sie das ja nicht. Entweder Sie nehmen Medikamente oder Sie lesen den Beipackzettel. Was aber dahinter steht, ist, dass wir offenbar wunderbare Medikamente schaffen können, aber vor Nebenwirkungen nie sicher sind. Da ist immer das Gesetz der Ambivalenz drin, dieses Plus-Minus. Es gibt überhaupt nichts, was wir machen, was nicht sozusagen seinen Pferdefuß hinter sich herzöge. Und so geht das durch die ganze Welt. Ich habe das vor Jahren, schon lange Jahre her, von einem Entwicklungshelfer, einem Fachmann, einmal gehört, er sagt, in den Entwicklungsländern gibt es Hunger und Tod. Das ergreift uns. Also sagen wir, wir müssen dahin und dort Industrialisierung entwickeln. Auch gut. Wenn wir die Industrialisierung entwickeln, entsteht Umweltzerstörung, entstehen Umweltgifte. Was ist die Folge der Umweltgifte? Hunger und Tod. Das heißt, wir kommen genau am Ende bei dem heraus, was wir bekämpfen wollen. Das ist das unheimliche Gesetz, die Tragödie, in der der Mensch steht. Und das steht in 1. Mose 3. Das Gesetz der Ambivalenz. Es ist gut, dass wir auch diese Geschichte mit einem positiven kleinen Licht schließen können. Da ist zunächst von Gottes Humor die Rede. Ja, Gott, der Allmächtige, begegnet uns zunächst in der Bibel als Töpfer. Und aus dem Lehm formt er den Adam. Als was begegnet er uns dann? Dann begegnet er uns als Gärtner und legt den Garten Eden an, den der Mensch bebauen und bewahren soll. Und jetzt sieht er die beiden, die sich schämen. Und jetzt wird Gott sogar zum Schneider. Was ist Gott vom Beruf? Nach 1. Mose 3, Schneider. Er kleidet die beiden, die sich schämen und mit ihrer Scham nicht mehr miteinander zurechtkommen, in Tierfelle ein und umhüllt sie auf diese Weise. Gott als Schneider. Man muss natürlich bei diesen Gedanken immer die punktierte Linie weiterziehen. Und dann kennen Sie alle ein Lied, das heißt Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Gott der Schneider kleidet uns ein, am Ende, da wo alle Scham und alle Schuld überwunden wird, in die Vergebung durch seinen Sohn Jesu Christi. Das ist Verheißung, die schon aus diesem alten Text auf uns zukommt. Gott, der zum Schneider wird. Humor ist, wenn man trotzdem lächeln darf. Wann darf man trotzdem lächeln? Wenn man über den Dingen steht und Gott steht darüber. Gott weiß, dass diese Katastrophe nicht das letzte Wort ist und dass diese Fellröcke nicht das Entscheidende sind und dass die Textilindustrie, die hier ihren Anfang nimmt, nicht das Letzte ist, sondern dass er den Menschen neu macht. Ich will schließen mit einer Vokabel, die in Römer 1 dreimal steht. Gott hat den Menschen dahingegeben, heißt es da. Dahingegeben heißt preisgegeben, dem Verderben anheimgegeben. Und das sind mehrere Aspekte. Gott hat den Menschen dahingegeben, Und da steht zuerst, er hat ihn ja hingegeben an die Religionen, an die Götzenbilder. Der Mensch ist, so hat Calvin gesagt, eine beständige Götzenfabrik. Wir brauchen bloß an das zu denken, was heute im New Age-Zeitalter an Amuletten und ähnlichen Dingen produziert wird. Der Mensch ist eine Götzenfabrik. Wenn man den Glauben, der Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Hat man Gott erst tot gesagt, kommen die Gespenster. Das ist diese unheimliche Geschichte. Gott hat sie dahingegeben im Blick auf die Religion. Die Religionen sind also nach Römer 1 nicht etwas, was mit dem Christentum identisch ist, sondern das Christentum ist in bestimmter Weise Befreiung von diesem, was in den Religionen geschieht, dass der Mensch gefasst wird und eingefangen wird und dass er da dem Unheimlichen übergeben wird. Das war das Erste dahingegeben in Römer 1. Das Zweite dahingegeben heißt, der Mensch wird dahingegeben der Übermacht der Sexualität. Darüber will ich heute nicht reden und da werden dort Beispiele erzählt, aber das ist eins der großen Gebiete, das der Mensch nicht bewältigen kann. Man fasst sich ja an den Kopf, Kinderpornografie. Die Vergewaltigung von Zweijährigen und so etwas. Oder dass Mütter ihre Kinder entsprechenden Männern geben, damit man Pornofotos und Pornohandlungen mit ihnen vollzieht. Das sind Abgründe, die eigentlich gar nicht mehr denkbar sind. Gott hat sie dahingegeben. Gott bestraft Sünde durch Sünde. Das steht in Römer 1. Sündigen wollen, durch Sündigen müssen. Jetzt sitzen sie da drin. Gott hat sie dahin gegeben. Der Jean-Paul Sartre hat ein Drama geschrieben, das heißt Huis Clos, bei geschlossener Tür. Damit meint er die Hölle. Da ist also ein ganz komfortables Wohnzimmer und da kommen nun verschiedene Leute, unterschiedliche Leute, die haben sich nie vorher gesehen, aber nun sind sie in der Hölle. Und nach einiger Zeit merken sie, wir kommen miteinander nicht zurecht. Einer beginnt den anderen zu hassen. Und die Aggression untereinander wird immer größer. Und dann gibt es Querverbindungen so und so und die lösen sich wieder auf. Und dann gehen sie wieder gegeneinander. Dann haben sie einen großen Wunsch. Wenn man den anderen doch umbringen könnte, warum geht das nicht? Ha, sie sind ja in der Hölle. Das mit dem Tod, das haben sie hinter sich. Das kann man nun also nicht mehr veranstalten. Sie sind also sozusagen auf Ewigkeit, so stellt Sartre das da, aneinander gekettet, diese Menschen, die nicht miteinander können. In diesem Drama steht der Satz, die Hölle, das sind die anderen. Das ist ein sehr negativer Satz. Die Hölle, das sind die anderen. Gott hat sie dahin gegeben. Gott hat sie dahin gegeben an die Religion, an die Sexualität. Das Dritte ist, Gott hat sie dahin gegeben an das soziale Elend. Dagegen, dass der Mensch des Menschen Feind sein muss. Man muss ja bloß mal einmal eins dieser Magazine, die am Nachmittag, Spätnachmittag laufen, da kommt ein Mordfall nach dem anderen. So hat Gott sie dahin gegeben. Und in der großen Völkerwelt, wenn wir an die Welt des Terrorismus denken, ist das nicht anders. Gott hat sie dahingegeben. Gott bestraft Sündigen wollen mit Sündigen müssen. Und dieser Kasten ist zugeschlossen, so hat Sartre das genannt, huis clos. Die Türen sind geschlossen. Da kann man von außen ruhig gegenschlagen. Die Türen öffnen sich nicht. Da muss eine ganz andere Macht kommen, um dieses System von außen aufzusprengen. Die Bibel sagt, das sei in Jesus Christus anfangshaft geschehen und würde einmal vollendet werden. Das Dritte dahingeben, das Soziale. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Und das Vierte, was Paulus da noch erzählt, ist, dass es beim Menschen so etwas gäbe wie eine geistige Verblödung. Der Mensch wisse ganz genau, dass das, was er jetzt tue, strafwürdig sei und in den Untergang führe und es vernichte. Und gleichzeitig tue er es, da steht im Griechischen das Wort mit Applaus. Der Mensch beschaut sich die Sünde, als sei das ein artistisches Kunststück, applaudiert dabei und ist fasziniert von der Macht des Bösen. Dreimal dahingegeben. Par edoken. Und dann gibt es einen erregenden Satz, der steht ja nicht in Römer 1, sondern in Römer 8. Gott hat seinen eingeborenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle par edoken, da ist das vierte, dahingegeben. Die ersten drei dahingegeben charakterisieren die Situation unserer Welt. So ist sie, bei geschlossenen Türen. Und deshalb sind es letztlich alle Versuche, die Welt wesenhaft zu ändern. Wesenhaft zu ändern, sie scheitern an Gott. Denn Gott hat sie dahingegeben. Aber es gibt von Gott ein Dahingeben seines Sohnes und dieses Dahingeben öffnet den Kerker, führt den Menschen in die Freiheit, gibt dem Mensch sein Mensch, dem Menschen sein Menschsein zurück und gibt ihm das Leben. So dürfen wir auch bei diesem dunklen Kapitel nicht nur bei Gottes Humor stehen bleiben, der unter die Schneider gerät, sondern hinausschauen auf dieses: Er gibt seinen Sohn und in dem Sohn sich selbst dahin, damit wir leben können. Und dazu sind wir eingeladen. Danke Ihnen.